NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Januar 1622. Die Taufe des französischen Schauspielers und Dramatikers Molière.
Und wenn die Freunde sich nun als Lügner...
Verdammt, das ist ja die Hölle, das Ding! Wir proben schließlich Molière.
Bei meiner Gattin! Ach, da werde ich auf das Dumme pochen. Die soll anständig sein und nichts verstehen, denn mir genügt, kann sie gut nähen. Hier, eine Intellektuelle ist mir viel zu helle.
Ich habe nur vengé!
Rache will ich dafür nehmen an den Männern, dass Frauen für sie nur Menschen zweiter Klasse sind.
Tja, Klassiker haben das so an sich. Man kann sie je nach Zeit, Geist oder Zeitgeist inszenieren und interpretieren. Schon gar, wenn es um Komödien geht.
Kann Reinheit ohne drunter der Art
Il aime la gloire, mais sa seule ambition est d'être un éclairant.
Er liebt den Ruhm, hat aber nur den Ehrgeiz, aufzuklären. Er weiß, was Theater sein muss. Subversiv, pädagogisch, entlarvend, aufklärerisch. Die Texte von Molière sind unentbehrlich gegen Ignoranz und Willkürherrschaft.
So oder ähnlich pflegen die Schauspieler im sogenannten Haus von Molière, der Pariser Comédie Française, dem Kollegen und Gründungsleiter ihres Ensembles zu huldigen. Agathe Sanjoin, Theaterarchivarin.
Tous les 15 janvier, on fête l'hommage à Molière.
An jedem 15. Januar findet nach der Vorstellung vor dem Publikum eine Ehrung für Molière statt. Alle 60 Mitglieder der Truppe nehmen in Kostümen seiner Zeit daran teil. Sie rezitieren einen Satz von ihm und verneigen sich vor seiner Büste. Es ist der einzige Tag im Jahr, an dem alle da sind.
Devant le public et viennent saluer le buste de Molière.
Chapeau bas et bon anniversaire, Monsieur Molière.
Man zieht den Hut und beglückwünscht zum Geburtstag. Das klingt einfach besser. Denn fest steht eigentlich nur, dass Jean-Baptiste, erster Sohn des wohlhabenden königlichen Raumausstatters und Kammerherrn Jean Poquelin, an jenem 15. Januar 1622 in Paris getauft wird. Und dass er später eine solide Ausbildung im Jesuitenkolleg bekommt, Jura studiert, Lateinisch und Griechisch liest und spricht und nicht nur polstern lernt.
Il est probable que Molière,
da sein Vater königlicher Kammerherr war, durfte Molière wahrscheinlich schon mit 12 oder 15 Jahren beim Morgenzeremoniell dabei sein. Als Ludwig XIV. Also dem Schauspieler und Künstler begegnet, kennt er ihn schon mindestens 10 Jahre, auch wenn Molière in der Zwischenzeit auf Provinztournee war.
Meint der Historiker Philippe Bosson. Vielleicht eine erste Erklärung für die ungewöhnliche Beziehung zwischen Dichter und König. Jean-Baptiste Poquelin, mit Künstlernamen Molière, hat nämlich aus Liebe und mit Hilfe der Jugendfreundin Madeleine Béjart zunächst in Paris das sogenannte Illustre Theater gegründet und nach 2 Jahren in den Sand gesetzt. Immerhin kehrt er dank der väterlichen Geschäftsbeziehungen und dem eigenen Geschick mit seiner Truppe aber schon als Schützling des Königsbruders nach Paris zurück. Unter anderem, um das vom Vater ererbte Amt bei Hofe zu übernehmen.
Wenn der König morgens zur Messe ging, machten die beiden Valets Tapissier sein Bett. Sie hatten auch die Aufgabe, bei Bedarf zum Beispiel Stühle herzustellen. Molière hatte also einen richtigen Job bei Hofe. Man kann sich vorstellen, dass er diesen direkten Zugang zum König für sich und seine Familie zu nutzen verstand.
Vermutet Mathieu Davigna, Historiker im Schloss Versailles. Philippe Bosson meint sogar, Molière habe keine einzige Szene ohne Einverständnis des Königs geschrieben.
À mon avis, Molière n'a jamais écrit un quart de scène de comédie sans que le roi soit d'accord.
Raphaël Masson, Spezialist für die großen Feste in Versailles, traut dem Sonnenkönig zu, höchstpersönlich den Stoff für die Komödie zur Einweihung des neuen Schlosses von Finanzminister Fouquet geliefert zu haben.
Sachant que Molière allait préparer des nouvelles pièces pour Vaux-le-Vicomte,
weil Ludwig XIV. Wusste, dass Molière neue Stücke für das Fest in Vaux-le-Vicomte schreiben sollte, hat er ihm angeblich selbst die Idee zu Die Plagegeister gegeben, eine Art Katalog von Höflingskarikaturen. Gerade den vom König geschätzten Autor zu beschäftigen, war eben auch eine Art, ihn zu huldigen.
Molière est un auteur apprécié par le roi.
Drei Jahre später, findet im Park von Versailles im Verlauf eines großen einwöchigen Hoffestes ein regelrechtes Molière-Festival statt. Gleich vier Komödien von ihm werden mit der Musik von Dully, dem anderen Jean-Baptiste, gespielt. Auf offener Bühne weist er als Hauptdarsteller in der Fürstin von Elis dabei in der ersten Szene des zweiten Aktes darauf hin, dass es von jetzt an leider keine Verse mehr gibt, Raphael Masson.
Molière wagt etwas, was sich vielleicht damals kein anderer Autor erlaubt hätte, nämlich ein unfertiges, noch nicht ganz gereimtes Stück aufzuführen, die Fürstin von Elis. Ich frage mich, ob das nicht sogar einzigartig in der französischen Theatergeschichte ist, ein Stück, das in Alexandrinern beginnt und in Prosa aufhört. Weil Molière aus Zeitmangel in Prosa geschrieben hat und nicht alles in Verse setzen konnte.
Während dieses prächtigen Festes in Versailles lachen König und Hof auch zum ersten Mal problemlos über den heuchlerischen und betrügerischen Tartuffe, der später mehrere Jahre für öffentliche Aufführungen verboten wird. Wobei auch hier der Historiker Philippe Bosson fest überzeugt ist, dass Molière ohne die Zustimmung von Ludwig XIV. Niemals die Geschichte vom falschen religiösen Fundamentalisten hätte schreiben können.
Molière n'aurait pas pu écrire Tartuffe sans l'aval du roi. C'est pas possible.
Jedes Mal, wenn ein Stück Skandale auslöst oder man Molière privat angreift, zeigt sich der Sonnenkönig als leutseliger Schutzpatron seines Komödiendichters. Nach der Polemik um die Schule der Frauen gibt er ihm eine Pension. Als nach der Hochzeit mit Armand de Béjart behauptet wird, Molière habe seine eigene Tochter geheiratet, übernimmt Ludwig XIV. Die Patenschaft des ersten Sohnes. Und als er erfährt, dass die anderen Amtsinhaber seines Haushalts den Kammerherrn aus Neid von ihrem Frühstück ausschließen, lädt er Molière demonstrativ beim Lever an seinen Tisch. Dessen Hoffähigkeit wird sich übrigens halten bis zum Ende der Monarchie.
Die großen Komödien von Molière, auch Tartuffe, der Menschenfeind, die gelehrten Frauen, gehören bis zur Revolution immer zum Repertoire des Theaters bei Hofe.
Glauben Sie überhaupt nicht an den Himmel?
Wie man es nimmt,
heißt nah. Und an die Hölle?
Wie man es nimmt,
heißt auch nah. An den Deinen?
An den schon eher.
Nah. Ans Leben nach dem Tod.
Ich war noch nie tot, was weiß ich?
Ob hessisch im Freilichttheater oder im Karaoke auf einer Pariser Bühne, einer der schillerndsten und von Anfang an erfolgreichsten Helden Molières ist Don Juan, der gott- und sittenlose Lebemann.
Vous êtes venue toute seule, Patricia? Hein? Vous êtes seule? Seule?
Molière hat diese ursprünglich spanische Figur zwar nicht erfunden, aber zwischen seinem falschen Religionsfanatiker Tartuffe und dem egozentrischen Wahrheitsfanatiker Alceste, dem Menschenfeind, einen exzessiven Freigeist daraus gemacht.
Von der ersten bis zur letzten Zeile sucht Molière nach der Grenze der Gotteslästerung, bis wohin er zu weit gehen kann.
Sagt Jean-François Sivadier, Regisseur eines Don Juan in Paris.
Qu'est-ce donc que vous croyez?
Ce que je crois?
Oui.
Je crois que 2 et 2 font 4, général, et que 4 et 4 font 8.
Wie in den meisten der sogenannten Charakterkomödien unter den rund 30 Stücken, stellt Molière seinem bösen Helden immer zumindest ein gutes Pendant gegenüber, hier den Diener Sganarelle, und nimmt dadurch sämtlichen Übertreibungen den Stachel. Zudem geht er niemals das Risiko politischer Ränkespiele ein und konzentriert seine Kritik ausschließlich auf Sitten und allzu Menschliches.
Der Geist des Widerspruchs steckt ihm so tief im Blut, er sagt zu allem Nein, ob schlecht sei oder gut. Das Recht auf Widerspruch ist Herrn Alceste so wert, dass er die Waffen auch gegen sich selber kehrt. Die eigene Meinung befehdet er ergrimmt. wenn er sie eines Tages aus fremdem Mund vernimmt.
Drum lernt man der Zeit sich beugen, ohne Trotz, denn Torheit...
Es heißt, drum lerne man in der Perfektion.
Drum lerne man der Zeit sich beugen, tu, was du willst, aber lass mich den Text so sprechen, wie ich ihn empfinde.
Spielt man Klassiker, respektiert man die Verse. Basta!
Einhellig loben alle, die ihn kennen, Eleganz, Haltung und Diskretion des Theaterdirektors, Schauspielers und Autors Molière. Offenbar ist er weder unterwürfig noch rebellisch, ganz gemessener Großbürger. Privat gilt er sogar als eher still, Philippe Bosson.
Lorsque Lully et Molière étaient ensemble à table, ce qui arrivait.
Wenn Molière und Lully zusammen tafelten, sagte angeblich Molière zu Lully beim Nachtisch: Los, Baptiste, bring uns zum Lachen.
Qui disait à Lully: Allez, Baptiste, fais-nous rire.
Doch im Grunde wissen wir nur herzlich wenig über Frankreichs größten Komödiendichter. Noch am ehesten, dass die vor allem im 19. Jahrhundert entstandene romantische Vision vom armen, rebellischen Idealisten nicht stimmt. Die Annalen seines Theaters sagen etwas anderes. Agathe Saint-Juan.
Quand on regarde la manière dont il jouait,
er stand keineswegs ständig auf der Bühne und verausgabte sich, sondern nahm sich Zeit zum Schreiben und war nicht überfordert. Das will nur die Legende vom Künstler weismachen, der sich ganz seiner Leidenschaft und seiner Kunst aufopfert.
À sa passion et à son art.
Molière ist ein reicher Mann, verleiht großzügig Geld, legt schon aus Berufsethos Wert auf prächtige Kulissen, Maschinen und Kostüme. Er liebt schöne Frauen, bei der eigenen 20 Jahre jüngeren Armande wohl eher unglücklich. Ist Pate von 13 Kindern, von denen ein paar auch seine eigenen sein dürften, hält nichts von den Ärzten seiner Zeit und versucht seiner wohl schon früh angegriffenen Lunge mit allerlei Naturheilmitteln zu helfen. Davon abgesehen,
évidemment pas du tout de manuscrit littéraire.
Gibt es kein einziges literarisches Manuskript, nur von Molière unterschriebene Urkunden, zwei Taschenuhren, die ihm offenbar gehört haben, und seinen Sessel, der im Foyer ausgestellt ist. Molière hat darin viermal den eingebildeten Kranken gespielt, sein letztes Stück. Es ist ein Krankenstuhl aus dem 17. Jahrhundert.
Et c'est un fauteuil de malade du 17e siècle dans lequel il jouait ce rôle.
Bekanntermaßen ist es die letzte Aufführung des tatsächlich schwerkranken Dramaturgen. In der Chronik des Pariser Theaters werden für den 17. Februar 1673 komfortable 1219 Livres als Einnahme verbucht, umgerechnet heute etwa 20.000 Euro. Dann heißt es dürftig:
Am selben Tag starb Monsieur de Molière gegen 10 Uhr abends in seiner Wohnung Rue de Richelieu, nachdem er schon stark durch Schnupfen und Bronchitis ermüdet die Rolle des eingebildeten Kranken gespielt hatte. Durch den heftigen Husten platzte eine Vene im Körper, was er nur eine halbe oder dreiviertel Stunde überlebte.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Molière, der am 15. Januar 1622 getauft wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.